Willkommen bei Radio Horeb zur Senderei Spiritualität. Ein herzlicher Gruß geht auch an die Hörer von Radio Maria. Am Mikrofon begrüße Renate Mewes aus dem Studio in Balderschwang. Heute am 6. August feiert die Kirche das Fest der Verklärung des Herrn. Wenn wir über die Verklärung des Herrn sprechen, denken wir vielleicht an verschiedene Bilder, die uns nur noch staunen lassen und wir keine Worte mehr finden können, weil sie uns im Innersten ansprechen. Bilder, bei denen wir etwas von der Herrlichkeit, von der Schönheit und von der Macht Gottes erahnen können. Über dieses Fest sprechen wir heute mit Pater Hubertus Freiberg aus dem Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch im Allgäu. Grüß Gott, Pater Hubertus, wir freuen uns, dass Sie unser Gast heute sind.
Grüß Gott, Frau Mewes, grüß Gott, liebe Zuhörer.
Das Fest der Verklärung des Herrn, unser Thema heute, ein Fest der Freude und der Ermutigung für uns. Warum, Pater Hubertus?
Tja, eine gute Frage. Das Fest der Verklärung des Herrn ist eigentlich ein relativ junges Fest. Das ist in der Westkirche erst so ab dem 11. Jahrhundert gefeiert. Also es ist keines dieser klassischen Feste, die von Anfang an in der Kirchengeschichte begangen werden. Die Verklärung des Herrn ist in allen drei synoptischen Evangelien beschrieben, wo er Johannes und Jakobus mit auf den Berg nimmt. Und diese Verklärung des Herrn für unseren Alltag heute würde ich als erstes mal eine Überschrift nennen, dass wir sagen können, unser Leben hat ein Ziel. Es ist über dieses irdische Erleben und Erfassen und Ermessen hinausgehend. Und dieses Ziel ist Gott selbst, der sich uns offenbart, und wir dürfen erfahren, dass Jesus Christus wirklich Gott ist. Das wäre so die Kurzbotschaft auf Ihre Frage, die Sie benannt haben. Wenn wir etwas weitergehen wollen, dann lade ich Sie ein, nochmal zu schauen. Zum Beispiel im Matthäusevangelium ist ja die Verklärung des Herrn im 17. Kapitel, und bei ihm und bei allen anderen ist zuvor das Messiasbekenntnis des Petrus. Zum einen diese herausragende Stellung des Petrus wird benannt, aber eben auch, dass der Petrus benennt: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Das sagt der Simon Petrus. Darauf wird er zum Petrus, zum Felsen, und der Herr wird ihm die Vollmacht geben, über die Mächte der Unterwelt zu herrschen. Die Mächte der Unterwelt werden die Kirche nicht überwältigen können. Das ist also so das eine. Er bekommt, der Petrus, die Schlüssel des Himmelreiches. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Bei Matthäus 16 ab 13 folgend. Und dieses ist also diese klare Bekenntnis. Und der Herr sagt: Das ist nicht aus dir heraus, sondern das hast du vom Vater im Himmel. Und dann kommt plötzlich diese Situation, dass der Herr von da an, heißt es in Matthäus 16, 21, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem etc., er wird vieles erleiden, er werde getötet werden, am dritten Tag wird er auferstanden. Und da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe. Er sagte: Das soll Gott verhüten. Dieser Petrus also, der gerade vorher Christus als den Messias, als den Sohn Gottes proklamiert hat, benannt hat, jetzt ganz das menschliche Erfolgsprinzip im Blick, sagt: Um Gottes Willen, das kann gar nicht passieren, so etwas, das wäre ganz ungeschickt, das soll Gott verhüten. Da merken wir, er benennt: Wenn du sowas sagst, werden wir überhaupt gar niemand haben, der uns folgen wird. Also da wird plötzlich dieser Petrus wieder zum kleinen Menschen, der seine eigenen Sorgen da benennt. Was ja sehr verständlich ist. Wir würden das auch so sagen. Der Herr lädt dann danach ein, noch die Jünger, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und dann heißt es 6 Tage danach, und so ist es bei den anderen Synoptikern auch, das bezeichnet, und so beschreibt es auch Papst Benedikt XVI. In seinem Jesusbuch, dass es darauf hinweist, dass es in diesen Tagen des Festes von Yom Kippur, dem Versöhnungsfest, bis hin zum Laubhüttenfest ist, Sukkotfest genannt. Und an diesem Fest werden eben diese Hütten gebaut, als Erinnerung auch an die Befreiung Gottes, des Volkes Israel. Und es ist der einzige Tag im Jahr, wo der hohe Priester im Tempel den Namen Gottes Yahweh ausspricht. Und ich kenne einige Theologen, die sagen, in Ehrfurcht vor dem Volk Israel dürfen wir auch dieses Yahweh nicht aussprechen. Und das Volk Israel benennt ja in der Heiligen Schrift, wenn da Yahweh steht, ruft es immer Adonai, der Herr. Und so hat sich oftmals bei uns auch eingebürgert, dass wir eben vom Herrn sprechen. Also, wir dürfen also sagen, dieses Fest der Verklärung des Herrn, das wir heute begehen, ist eingebunden in dieses Fest des Volkes Israel, der Juden. Und wir dürfen erfahren, dass es wirklich auch diese Begegnung ist, dass der Himmel sich öffnet. Und diese Stelle lese ich Ihnen jetzt einmal bei Matthäus im 17. Kapitel vor. Da heißt es eben, 6 Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus sagte zu ihm, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Doch während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie und aus der Wolke rief eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, bekamen sie große Angst und warfen sich mit dem Gesicht zu Boden. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte, steht auf und habt keine Angst. Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Soweit einmal diese Perikope bei Matthäus. Und bei Markus wird dann noch beschrieben, dass es da weiter heißt in Markus 9,9, während sie den Berg hinabstiegen, verbot er ihnen, irgendjemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie und sie fragten einander, was das sei, von den Toten auferstehen. Und nach dieser Stelle werden die Jünger nach Elia fragen. Es wird auf Johannes verwiesen. Und dann wird eine Heilung eines besessenen Jungen beschrieben. Die Jünger, die anderen, konnten ihn nicht austreiben, die Dämonen des besessenen Jungen. Nur der Herr konnte es tun. Und danach folgt eine zweite Leidensankündigung. Wir sehen also, diese Verherrlichung des Herrn ist jeweils eingebettet in die Leidensankündigung des Herrn. Das bedeutet, dass die Gottessohnschaft Jesu Christi, von der wir nachher gleich noch mehr sprechen werden, eben nicht auf dem Berg der Verklärung verwirklicht worden ist, sondern auf dem Berg Golgotha. Und wir haben ja im Alten Testament wie im Neuen Testament immer wieder diese Berge, wo Mensch und Gott sich begegnen. Golgotha, der Tabor, der Horeb, all diese Berge. Und wir haben auch auf dem Horeb erlebt, dass im Alten Testament Mose auf diesem Berg ist und er kommt zurück und er strahlt Licht aus von dem Licht, was er empfangen hat, als er Gott begegnete auf dem Berg Horeb. Und er empfing das Gesetz da oben. Und so können wir sagen, jetzt erleben wir mit den Aposteln, dass auf diesem Berg Jesus Christus selbst das Gesetz ist. Er ist derjenige, der von Gott uns geschenkt wird als das Gesetz. Und das andere ist, dass er eben nicht der ist, der beleuchtet worden ist von außen, sondern der selber leuchtet, weil er das Licht der Welt ist. Wir dürfen also erfahren, diese Parallele zu dieser Bergerfahrung des Volkes Israel, Gott zu begegnen. Und hier begegnet uns Gott ganz konkret, nicht mehr in einem Propheten, sondern in Jesus Christus selbst. Und das, liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuhörer, das scheint mir der wichtige Aspekt dieses Teiles der Bibel zu sein. Hier wird klar proklamiert, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und da ist es mir völlig unverständlich, wie es doch immer mehr auch Theologen gibt, die davon sprechen, dass Christus nicht Gott sei. Das hatten wir schon alles mal früher auch. Und ist aber geklärt worden im Konzil von Ephesus, wenn ich es recht sehe. Und wir dürfen erfahren, er ist wahrhaft Gottes Sohn. Und es gibt mittlerweile so viele Menschen, die sagen, er ist einer wie ein ganz besonderer, er ist unser Bruder, ich möchte gerne seine Schwester sein. Wenn Sie also durch die theologische Fachliteratur blättern oder Videoclips verschiedenster Diözesen anschauen, dann hören Sie da immer wieder von Jesus, unserem Bruder und Freund. Das ist sicherlich keine falsche Bezeichnung, aber es ist nicht das, was das Wesen Jesu Christi ausmacht. Denn ein Bruder und Freund, das haben wir viele, und gute Menschen gibt es in allen Kulturen, in allen Religionen auch. Das Besondere an Jesus Christus ist, dass er wirklich wahrhaft Gottes Sohn ist, dass er Menschheit und Gottheit verbindet und wir somit auch diese Erfahrung machen, dass wir, so wie wir es in der Heiligen Messe auch beten, der Priester, dass wir Anteil haben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Der Mensch ist also dazu geschaffen, Anteil an der Gottheit Christi zu haben. Das ist die Menschenwürde. Das ist das, was uns Menschen ausmacht. Das ist das Ziel unseres Menschseins. Und deswegen sind wir Christen auch ausgesandt, dieses Licht in diese Welt zu tragen, die Würde des Einzelnen zu beachten, damit dieser Mensch seiner Berufung wirklich folgen kann. Und ich denke, liebe Zuhörer, wenn wir als Eltern Kinder in diese Welt begleiten, als Vorgesetzte, als Lehrer, als Lehrmeister, als Menschen, die mit Jugendlichen trainieren, dann ist es unsere Hauptaufgabe, diesen Jugendlichen zu sagen, du bist kostbar, weil du von Gott gewollt und geliebt bist. Und du bist sinnvollerweise auf dieser Erde, weil dein Ziel ist, dass du mit Gott vereinigt sein kannst. So können wir sagen, das Fest der Verklärung des Herrn zeigt uns nicht, das Grab ist das Ziel unseres Lebens und wir müssen bis dahin möglichst viel Meriten, also möglichst viele positive Punkte sammeln, um jemand zu sein, sondern unser Ziel ist das ewige Leben und wir brauchen nicht von außen her Punkte zu sammeln, um jemand zu sein, sondern wir dürfen unser Herz öffnen lernen, damit dieses göttliche Licht, das in uns eingegossen ist, durch uns hinein in diese Welt strahlen kann und wir somit zur Versöhnung und zum Frieden in der Welt beitragen können. Wir sehen also, und das möchte ich Ihnen nochmal wirklich bewusst machen, dass es überhaupt keinen Sinn machen würde, wenn Jesus Christus nicht auferstanden wäre, wie es Paulus sagt, und es überhaupt keinen Sinn macht, Christ zu sein, wenn Jesus nur ein freundlicher Prophet, ein netter Mensch ist, der gute Vorschriften oder gute Beispiele gegeben hat. Dann ist es wirklich ein Freundeskreis Jesu, wenn wir als Christen das sagen. Und dann hat dieser Freundeskreis eigentlich auch keine Bewandtnis in dieser Gesellschaft, in meinem Leben etwas zu tun. Es ist, man könnte sagen, das ist recht, wenn man dann so ähnlich lebt wie Jesus. Aber dann können wir eben auch sagen, wir können eben genauso ähnlich leben wie der eine oder der andere auch. Da brauchen wir nicht wirklich Jesus und es stellt uns auch nicht dieses Ziel vor Augen, dass wir mit ihm eins werden dürfen. Also soweit einmal dieser Aspekt, der mir da in besonderer Weise wichtig erscheint, dass wir erkennen können, dass Christus wirklich wahrer Gott und wahrer Mensch ist und dass das etwas mit uns zu tun hat. Ja? Wenn wir die Gottesgebärerin verehren, dann sagen wir eben, dass durch diesen Menschen Maria Gott in diese Welt gekommen ist und auch Mensch geworden ist, damit wir Menschen wirklich auch Menschen werden. Aber eben unser Menschsein hineinzielt und auch wurzelt in der Gottheit Jesu Christi. Dieser Teil, würde ich mal sagen, ist eines der wesentlichen Aspekte dieses Weges. Aber wir schauen einmal weiter. Was geschieht auf diesem Berg? Sie gehen also auf diesen Berg hoch. Jesus nimmt Johannes und Jakobus und Petrus mit. Und wenn Sie wieder einmal schauen, Jesus wird sie später auch mit Dämonen auf den Berg, in den Ölgarten. Dort sind sie auch bei ihm. Und es ist vielleicht diese Hilfe, dass sie gestärkt werden sollen, auch, dass sie erkennen, aha, Christus ist so mit dem Himmel verbunden, mit der Herrlichkeit Gottes verbunden, dass dieses Kreuztragen, dieses Leid, diese Kreuzigung, dieser Tod, dass das nicht bedeutet die Verlassenheit Gottes, sondern eben der Weg der Verherrlichung Christus. Ich bin noch nicht verherrlicht, das ist noch nicht meine Zeit, wird an anderer Stelle sagen. Er weist also darauf hin, dass erst am Kreuz Christus verherrlicht worden ist. Die würden ja sagen, also wenn das jetzt so hell und so leuchtend ist, so außergewöhnlich, dann ist doch das was ganz Besonderes. Das stimmt, das ist was Besonderes. aber von Gott erwählt, ist dieser Leidensweg, um alles Leid und alle Sünde dieser Welt auf sich zu nehmen, damit wir Menschen darunter nicht zerbrechen, sondern damit wir mit ihm auch auferstehen können, wenn wir es ihm dann geben und uns ihm schenken. Diese drei sind also mit auf dem Berg, und als sie die Stimme des Vaters hören, bekommen sie Angst und warfen sich mit dem Gesicht zu Boden. An anderer Stelle heißt es auch nochmal, dass sie müde sind. Und da klingeln wieder bei uns auch alle Glocken des Ölberges. Und da merken wir, dass es ähnlich wie auf dem Ölberg Jesus zu ihnen kommt, sie berührt und sagt, auf dem Ölberg sagt er, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und da trat Jesus zu ihnen, steht auf, habt keine Angst. Also wir dürfen also erfahren, dass immer in den Situationen, wo wir menschlich Angst haben, verzweifelt sind, dass da gerade der Herr kommt und sagt, habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Und das möchte ich als kleine Klammerbemerkung auch heute besonders Ihnen mit ans Herz legen. Bibelforscher haben festgestellt, dass es dieses Wort, fürchtet euch nicht, habt keine Angst, 365 Mal in der Heiligen Schrift steht. Also für jeden Tag einmal, habt keine Angst. Bedeutet für mich, dass wir sagen dürfen, bei aller Furcht oder wenn wir die Nachrichten sehen oder Ängste haben oder Zwänge haben, die auf uns zukommen, dürfen wir immer, und das möchte ich Sie einladen, dass Sie das machen, wenn Sie spüren, ich habe Angst, dass Sie da immer wieder sagen, Jesus, du bist bei mir, ich brauche mich nicht zu fürchten, es ist deine Sorge. Therese von Avila beschreibt es immer wieder, dass sie bei all diesen Nöten, sie sagt, Herr, es ist deines, tu du es. Und da möchte ich auch allen Mut machen, die sich jetzt um die Weltsituation und die Situation in unserem Land und die Terroristen und all diese Sachen sorgen. Und das ist auch in Teilen vernünftig, sich Gedanken darüber zu machen, aber sich nicht von der Angst lähmen zu lassen, sich beschneiden zu lassen. Das ist zum einen das Ziel von Terroristen, dass sie Macht über andere ausüben. Und zum anderen ist es natürlich auch ein diabolisches Geschehen, denn Angst zu haben, ist auch ein Zeichen, dass wir im Grunde nicht wirklich vertrauen können. Und ich möchte Sie ermutigen, dass zum einen die Angst erstmal was Natürliches ist, zu erschrecken, Sorge zu haben, aber eben auch in dem Maß, wo wir dann immer wieder sagen können, Herr, sorge du dafür, es ist deines. Also auch da sich wirklich zu prüfen, machen mich die Nachrichten depressiv oder laden sie mich ein zum Segnen, dass ich diese Botschaften, diese Menschen, das Unrecht, was da geschieht, dass ich da den Herrn um seinen Segen dafür bitte, dass da Frieden und Versöhnung geschieht und dass auch in meinem Herzen Frieden geschehen kann. Ich denke, das ist eine der wichtigsten christlichen Botschaften auch. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir alle Tage deines Lebens. Gott lässt dich nicht allein. Gott ist bei dir, auch in deiner größten menschlichen Not, wird er da sein, um dir die Hand zu reichen und dich einzuladen. Komm mit, ich habe die Wohnung beim Vater für dich bereitet. So sind auch diese Jünger bei all diesem Sorge, was wird mit diesem Leid geschehen, auch gestärkt zu erkennen, boah, der Himmel öffnet sich, es erklingt diese Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe, auf ihn sollt ihr hören. Ja. Also nicht dieses Petrus, das soll Gott verhüten, lass es sein, rede nicht darüber, sowas soll nicht passieren, sondern auf ihn sollt ihr hören, was er euch sagt, das tut. Und das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist natürlich wirklich die Botschaft der Stunde, da nicht rumzulavieren und sich dem Zeitgeist anzupassen, sondern zu sagen, was steht in der Heiligen Schrift, was offenbart uns der Herr durch die Schrift und auch die Heiligen, und so, dass wir verstehen können, was offenbart mir der Herr. Und da sehen wir auch, Gott wird jetzt bei den meisten von uns nicht da erstehen mit leuchtendem Flammenschwert oder mit extra Außergewöhnlichem, sondern er kommt eben in diesem unscheinbaren alltäglichen Menschen Jesus zu uns. Er kommt in diesem schaurigen Vorstellung des Kreuzes, des Leidens zu uns. Und das scheint der Weg zu sein, den uns auch die Schöpfung zeigt übrigens, der uns entwickelt, entfaltet, der aus diesem Rohdiamant einen geschliffenen, kostbaren Diamanten macht. Die Jünger gehen also mit Jesus hinunter und brauchen keine Angst zu haben. Als letztes, bevor wir die Musik hören, möchte ich noch diese Stelle beschreiben, wo es dann eben heißt, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Also da nochmal dieser Ausdruck, so stellen wir uns eigentlich Gottes Sohn vor, dass er leuchtet und strahlt und eben übernatürlich uns erscheint. Aber da bekommen eben die Menschen Angst. Und Gott möchte nicht mit seiner Vollmacht uns ängstigen, sondern er bietet sich uns in seiner Demut und seiner Hingabe an.
Uhr, Spiritualität bei Radio Horeb. Unser Thema, die Darlegung des heutigen Festes der Verklärung des Herrn am 6. August mit Pater Hubertus Freiberg aus dem Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch im Allgäu. Ein Fest, das unser Leben ein Ziel gibt, nämlich Gott selbst. Ein Fest der Freude und der Zuversicht. Ich darf Ihnen schon jetzt die Live-Telefonnummer durchgeben, wenn Sie Fragen haben zu diesem Thema, zu diesem Vortrag an unseren Referenten, dann wählen Sie bitte die Telefonnummer 089-517-008-008. Ich wiederhole 089-517-008-008, außerhalb von Deutschland vorweg die 0049. Pater Hubertus, ich darf Sie bitten, Ihren Vortrag fortzusetzen. Bitte schön.
Ja, liebe Zuhörer, es heißt im Matthäusevangelium im 17. Kapitel weiter, dass es, da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Wir sehen also, der Himmel öffnet sich und zwei der Vorväter dürfen sich mit Jesus Christus unterhalten. Sie reden miteinander. Interessanterweise wird nicht beschrieben, was sie miteinander reden. Das ist sehr bedauerlich, wie bei manchen dieser Stellen. Aber auch da schon ein Hinweis darauf, dass wenn der Mensch stirbt, also wenn die Biologie, sein Körper stirbt, ist er nicht zu Ende, sondern das Leben geht weiter. Und da würde ich auch gerne mit evangelischen Theologen drüber diskutieren, weil da gibt es ja die Vorstellung, dass es mit dem leiblichen Tod auch alles andere zu Ende ist. Darum können Tote keine Fürsprache halten, wie mir mal ein evangelischer Mitbruder sagte. Und hier wird aber deutlich gemacht, dass die Toten eben nicht tot sind, sondern dass sie auch nach ihrem biologischen Tod mit reden können, offenbaren sich können, sich zeigen können. Und das ist eben dieses Fest der Freude und der Hoffnung, dass wir da eben sagen können, Mensch, das ist ja wunderbar, unser Leben hat wirklich dieses Ziel hinaus, das Leben hier auf der Erde ist nur diese kleinste Zwischenetappe auf dem Weg in die Ewigkeit, wo wir wirklich so verherrlicht, verklärt, also Mose und Elia leuchten ja auch, sie strahlen ja auch, dass wir da erfahren dürfen, mit ihnen werden wir auch in das Licht gehen dürfen. Und zu dieser Zeit waren sie ja noch nicht im Himmel und noch nicht zur Herrlichkeit des Vaters aufgestiegen, müssen wir ja sagen, sondern das war ja erst möglich mit mit Tod und Auferstehung Jesu. Also es ist gleichsam ein Vorgriff auf das, was der Herr schenkt durch seine Kreuzigung und seine Auferstehung. Also hier erleben wir, dein Leben ist wirklich mit Ziel ausgerichtet und hat diese Verheißung der Freude. Ich möchte auf immer mit dir zusammen sein und deine Würde soll sich wirklich entfalten und entwickeln, so dass wir mit dir feiern können. Das ist dieser Aspekt an diesem Festtag. Und jetzt kommt doch der etwas beschwerliche Petrus, der sagt, Menschenskinder, das ist ja wunderbar. Wir feiern jetzt hier das Laubhüttenfest. Ich baue für euch diese Hütten. Wir wollen diesen Status quo, sage ich mal, erhalten. Ja? Wir könnten auch sagen, der Petrus, der will jetzt hier schon gleich mal Pflöcke einrammen, so dass alles beim Alten bleibt. Es soll jetzt ist er verherrlicht, so ist, stellen wir uns Jesus vor, so soll es bleiben und am besten auch noch mit Mose und Elia, dann können wir wirklich ein leuchtendes Zeugnis geben. Und das, liebe Zuhörer, ist, glaube ich, auch das, was wir heute in der Kirche häufig machen. Wir machen Pflöcke. Wir machen Prozesse, wir machen Veranstaltungen. Wie können wir persönlich unsere Vorstellung von Kirche verwirklichen? Wie soll nach meiner Meinung Kirche aussehen? Es werden also Menschen befragt und Synoden und Konzilien und Erneuerungsprozesse gemacht, in denen aber sehr selten die Frage aufgeworfen wird, was möchte Jesus heute jetzt in dieser Zeit für uns, sondern mehr diese Frage, wie stelle ich mir meine Kirche vor in Zukunft? Und das ist natürlich genau das, was der Petrus hier macht. Er stellt sich so vor, so machen wir es und so behalten wir es bei und so ist es fest. Das ist auch die Haltung, die sehr viele Gruppierungen in unseren Pfarreien auch an den Tag legen. Da gibt es Kirchenchöre, da sind vor 30 Jahren, sage ich mal, 20 junge Leute eingetreten und die sind miteinander alt geworden und haben den ein oder zwei Versuchen von Zugezogenen oder Jugendlichen kräftig standgehalten. Was wollen die von uns? Wir sind doch uns genug. Das erleben wir häufig in Gemeinden, dass da man sich selber genug ist oder man eben Mitglieder sucht, aber nicht den Auftrag Jesu vollzieht, hinauszugehen, um den Menschen die frohe Botschaft zu verkünden. Und ich glaube, dass dieses Herunterholen gleichsam Jesu vom Berg, dass Jesus die Jünger vom Berg runterholt und sagt, nee, nicht hier festbleiben, nicht hier Pflöcke einrammen, nicht hier Häuser bauen, sondern hinauszugehen, den Menschen auch durch das Leiden hindurch beizustehen, ihnen zu verkünden, das ist der Weg der Kreuzesnachfolge, das ist der Weg, den uns der Herr weist, hinein ins ewige Leben. Und das, liebe Zuhörer, scheint mir für die Erneuerung der Kirche so wichtig zu sein, dass wir all das, wo wir Versorgungsmentalität, wo wir erleben, das wollen wir so und so haben, da soll sich nichts ändern. Aber die Kirche soll sich nach dem Zeitgeist ändern, aber nicht hier vor Ort. hier vor Ort soll alles gleich bleiben. Ich möchte zur gewohnten Zeit meine Messe, ich möchte zu jeder Zeit, so wie ich es mir vorstelle, die Taufe, ich möchte zu jeder Zeit, wie ich es mir vorstelle, den Besuch des Pastors und so weiter und so weiter. Oder wie ich neulich bei einer Beerdigung von einem Priester hörte, wo es immer wieder hieß, am besten bleibt er in Erinnerung bei seinem Gitarrenspiel nachts bis nachts um 3 beim Frauenbund. Und da sehen wir, dass diese Erwartung der Menschen auch in diesen Gemeinden dann darauf war, der Pfarrer, der soll uns unterhalten, der soll uns zu Diensten sein, der soll lustig sein, der soll vergnüglich sein, aber dass er die Sakramente spendet, dass er uns auch den unbequemen Weg der Nachfolge Jesu verkündet, all diese Sachen, die kommen dann häufig nicht so sehr vor, die werden nicht benannt. Und da sehen wir auch, dass solange der Pfarrer das bedient, was die Menschen wollen und darüber hinaus noch unterhaltlich ist, dann ist es ein guter Pfarrer. Sobald er aber unbequeme Dinge benennt oder uns auch herausfordert, schon allein dadurch, dass er die Messzeit verändert oder nicht mehr dieses oder jenes macht, sondern plötzlich von uns erwartet, wir sollen etwas machen, da ist das doch dann übertrieben und da sind häufig Gemeinden dann auch sehr unbarmherzig mit ihren Pfarrern und Pasteuren. Jesus lädt uns also ein, auf diesen Berg hinaufzugehen, zu entdecken, es ist Gottes Sohn, auf ihn sollen wir hören, um mit ihm in unserem Alltag dann zu gehen, um das Alltägliche wirklich mit Jesus zu leben.
Ja, herzlichen Dank bis dahin, Pater Hubertus. Ich darf noch einmal die Telefonnummer durchgeben. Sie können anrufen jetzt, um Fragen an Pater Hubertus zu stellen. Die Telefonnummer ist die 089 517 008 008. Außerhalb von Deutschland vorab die 0049. Pater Hubertus, Sie haben gesagt, Ziel unseres Lebens ist auch, unser Herz zu öffnen, dass das göttliche Licht in uns hineinstrahlen kann und dass es in uns, durch uns durchstrahlen kann. Das ist auch unsere Berufung. Aber es ist auch so, wie Sie gesagt haben, dass wir oft gar nicht so viel Nähe zulassen. Woran liegt das?
Das ist eine großartige Frage, die Sie stellen. Es liegt, glaube ich, daran in der Ursünde, dass wir häufig in der Idee sind, selber wie Gott sein zu wollen. Wir wollen, und das erleben wir schon im Sündenfall, im Paradies, selber wie Gott sein und strengen an. Ich meine, dass es der heilige oder der selige John Henry Newman war, der gesagt hat, die Leute strengen sich mit unendlicher Kraft an, in die Hölle zu kommen. Mit der Hälfte der Kraft kämen sie in den Himmel.
Ja, und wir müssen natürlich um den Heiligen Geist bitten.
Ja.
Genau, wir haben jetzt eine erste Hörerin. Ich glaube, der Name war Frau Keller. Grüß Gott und willkommen.
Grüß Gott, ich habe eine ganz winzige Frage. Wo kommt das Wort Tabor vor? Ich habe geschaut und es steht nicht Tabor. Ich meine, vielleicht steht es doch, aber ich habe es nicht gefunden in den drei Synoptikern.
Ja, nein, da haben Sie völlig recht. Es steht nicht in den Synoptikern, dass es auf dem Berg Tabor war, sondern es ist die Lokaltradition hat diesen Berg Tabor als den Berg der Verklärung benannt und deswegen nennen wir das so. Aber in der Heiligen Schrift steht es an diesen drei Stellen, da haben Sie völlig recht, nicht.
Vielen Dank, Frau Keller, für Ihren Anruf 089 517 008 008. Außerhalb von Deutschland vorab die 0049. Pater Hubertus, der Begriff Verklärung ist ja bei uns im Sprachgebrauch nicht mehr üblich. Vielleicht könnten Sie den nochmal erläutern, was genau dahinter steht unter dem Wort Verklärung.
Ja. Ja, bei uns ist es fast sogar so, dass wenn wir ihn verwenden, er abschätzig verwandt wird. Ja, also da verklärt eine Gemeinde etwas, das heißt etwas Beschönigendes, etwas Herausstellendes, wenn also jemand... Wenn Mitarbeiterinnen ihren Chef verklären, dann nennen sie eigentlich nur das Schöne, das Gute, das Wunderbare. So ist es im deutschen Sprachgebrauch mehr oder minder Usus. Aber in der Tat, dieser Begriff, dass Jesus verklärt worden ist, bedeutet eigentlich, dass er über dieses, was wir als Menschen wahrnehmen können, herausgenommen ist. Es steht ja in der Übersetzung auch nicht von Verklärung drin, sondern das ist die deutsche Beschreibung über dieses Geschehen. Und da verklären, Licht durchfluten, leuchten. Es kommt also von diesem Begriff des Leuchtens her. Und Da können wir sagen, dass dieser Begriff eigentlich bedeutet, dass Christus durchstrahlt ist von seiner Gottheit. Und ich glaube, dass das eben so wichtig ist, dass wenn wir die Sakramente ernst nehmen, dass wir nicht dieses Licht erarbeiten müssen, sondern dass wir dieses Licht schon in uns tragen. Und deswegen wir eher wie in einer alten Stalllaterne, ich weiß nicht, ob Sie dieses Bild noch kennen, eine Glaslaterne, wo innen eine Kerze drin brennt und mit der Zeit der Ruß der Kerze diese Gläser verdunstet und schwarz macht, sodass das Licht nicht nach außen dringen kann. Und das ist auch ein schönes Bild, wie wichtig es ist, auch die Heilige Beichte zum Beispiel, dass wir da immer wieder uns verklären lassen, indem durch die Beichte dieser Ruß der Sünde aus unserem Herzen genommen wird, dass das Licht der Heiligkeit durch uns hindurchstrahlen kann.
Mhm. Dankeschön. Wir haben eine weitere Hörerin. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Frau Preupen-Bobeck. Grüß Gott.
Ja, grüße Sie. Ich grüße Sie beide ganz herzlich. Und ich wollte einfach sagen, ich bin evangelisch, aber ich höre Ihren Sender schon so lange. Und mein Herz geht richtig auf. Auch über die Sendung. Und ich lese sehr viel. Und es ist mir einfach nicht fremd. Und ich habe keine Frage. Ich möchte Ihnen nur einfach danken. Es, alles, was ich lesen kann in der Bibel, das gibt mir so viel Kraft. Natürlich gibt es einige Dinge, die man vielleicht jetzt nicht versteht, aber ich glaube, wir brauchen es nicht zu verstehen. Es wird eine Zeit kommen, wo wir alles begreifen werden. Und ich möchte Ihnen einfach ganz herzlich danken.
Da bin ich Ihnen auch sehr dankbar, dass Sie das sagen, weil das ist genau das, was wirklich wesentlich ist, dass wir ja auch, und das ist für mich auch sehr tröstlich, zum einen, dass Sie jetzt sagen, dass Sie das auch zuhören und dass Sie das genießen, aber auch tröstlich ist, dass auch die Jünger, ja, obwohl sie mit Jesus gelebt haben, obwohl sie ihn gehört haben, obwohl sie mit ihm Spaß gehabt haben, mit ihm Trauer gehabt haben, auch so vieles nicht verstanden haben.
Ja.
Und ich glaube, unser heutiges Problem ist, ja, dass wenn wir die Dinge, die wir nicht verstehen, wir sie einfach nach unseren Möglichkeiten deuten oder umdeuten oder streichen.
Ja.
Und
ja,
so sind ja viele Sachen, wenn wir das ganze Thema Gender, das ganze Thema Abtreibung, das ganze Thema Sexualität, das ganze Thema Frieden in der Familie betrachten, dann sind wir ja häufig in der Gefahr, dass wir nicht auf ihn hören, sondern dass wir sein Wort umdeuten, dass es uns bequemer ist.
Das ist richtig. Also da gäbe es so vieles noch zu sagen. Aber Herr Freiberg, darf ich ganz kurz was anderes sagen?
Gerne.
Als Sie angekündigt wurden in Leutkirch, da ging mein Herz über. Denn wir haben, auch meine ganzen Geschwister, wir haben unsere Kindheit in Isny verbracht.
Ach, schau, wie schön. Das ist ja ganz in der Nähe hier, ja.
Ich weiß, ich kenne es so gut.
Also wenn Sie mal wieder auf Besuch sind, dürfen Sie gerne bei uns in Leutkirch reinschauen. freue ich mich immer über Besuch. Wir hatten gerade jetzt Hörer aus Berlin da, die 3 Tage bei uns waren und auch die Anbetung mitgetragen haben, in den Gottesdiensten waren, hier gewohnt haben und es auch sehr genossen haben. Also herzliche Einladung an Sie und auch die anderen.
Hatte schon den Gedanken, vielleicht mache ich mich mal auf den Weg.
Sehr gerne.
Herzlichen Dank.
Und ich bedanke mich und grüße Sie ganz herzlich. Und ich alles auch. Gute für Sie auch. Danke.
Gottes Segen, alles Gute, danke für Ihren Anruf. Ich habe nur eine Abschlussfrage, Pater Hubertus. Also als Sie den Begriff erklärt haben, die Verklärung, ist mir der Auferstandene eingefallen. Den stellt man sich ja auch so lichtüberstrahlt vor, als er Maria Magdalena begegnet ist. Aber Maria Magdalena hat ihn gar nicht erkannt, sondern sie hat gedacht, das ist der Gärtner. Jetzt stellt sich in mir die Frage, wenn er so schön war und so voller Herrlichkeit, so voller Licht, wieso hat sie ihn nicht erkannt?
Ja, es ist ja interessant, dass Jesus eben auch als der Auferstandene eben nicht in der Form aufgetreten ist, wie wir uns jetzt Herrlichkeit vorstellen. Sondern wie Sie eben beschreiben, er ist unerkannt als der Gärtner. Er ist auch am See von Genezareth, da erkennt ihn nur Johannes, es ist der Herr. Die anderen brauchen da länger, ihn zu erkennen. Er kann durch Türen gehen, die verschlossen sind. Er kann etwas essen, er kann berührt werden und er kann gleichzeitig wieder weg sein. Und das ist für mich auch also gerade die Auferstehungsbeschreibungen helfen mir sehr gut zu verstehen, was auch unser Auferstehungsleib sein wird. Der wird eben unserem jetzigen Leib nicht unähnlich sein, aber doch ganz anders sein. Ja? Mhm. Und daher ist für mich auch das Fest der Auferstehung des Leibes, was wir ja bald auch von Maria Aufnahme in den Himmel feiern mit Leib und Seele, ganz gut zu verstehen, weil der Auferstehungsleib Jesu so anders ist als der irdische Leib. Ja? Mhm. Und wir eben wiederum in dieser Versuchung sind zu denken, es kommt der Herr mit Posaunen und Trommelklang, dass diese Erwartung, die wir haben, erfüllt sich erst am jüngsten Tag. Wenn Sie die Apokalypse lesen, dann wird da beschrieben, dass da der Herr dann kommt auf den Wolken. Und da wird die ganze Herrlichkeit Gottes offenbar werden. Aber unser irdisches Befindlichkeit kann die Herrlichkeit Gottes nicht einmal beschreiben, nur in Bildern. Ich kenne Menschen, die tiefste Gotteserfahrungen hatten oder auch Marienerfahrungen. Und wenn Sie auch die Schwester Faustina oder die Kinder von Fatima oder von Lourdes betrachten, die konnten alle die Schönheit der Mutter Gottes oder eben die Begegnung mit dem Herrn nicht beschreiben. Und in dem Moment, wie sie es irdisch im Bild oder in der Statue fassen wollten, sie gesagt haben, das ist schon ganz recht, aber lang nicht so vergleichbar, weil zum Beispiel das Licht Gottes so hell und strahlend ist, wie wir es uns nicht vorstellen können, aber es nicht blendet. Und daher wird der Herr uns immer im Verborgenen begegnen. Und das ist ja das Beeindruckende bis hinein in das Sakrament der Ehe, dass sich, so beschreibt es ja Johannes Paul in der Theologie des Leibes, dass sich Christus in der Hingabe der Eheleute im ehelichen Akt offenbart und sie dadurch Christus begegnen können, sich einander Christus schenken können, mit ihm und untereinander eins werden können. Und das setzt er gleich, so wie die Kirche es auch schon immer getan hat, mit dem Empfang der Eucharistie, die ja auch so ganz unscheinbar ist, ja. Also wenn Sie einem Menschen, der noch nie etwas von Christus oder von Gott oder von Herrlichkeit Gottes gehört hat, die in eine Eucharistiefeier hineinnehmen, dann wird er schwerlich automatisch sagen können, in diesem Stück Brot ist die ganze Herrlichkeit Gottes verborgen, weil er so schlicht daherkommt.
Ja, also es bleibt alles trotz allem ein großes Geheimnis und es bleibt eine große Sehnsucht in uns. Herzlichen Dank für die Darlegung dieses Festes, Pater Hubertus. Darf ich Sie zum Schluss um ein kurzes Gebet und um Ihren priesterlichen Segen bitten?
Sehr gerne. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Göttlicher Heiland, dir ist nichts verborgen. Und du hast dich vor uns nicht verborgen, sondern bist uns nahe. Alles, was du verborgen hast, ist die Herrlichkeit, das Außergewöhnliche, die Vollmacht der Kraft Gottes. Und du hast dich uns geschenkt in dem Unscheinbaren und Kleinen, in dem, wo wir ganz unverhofft dir begegnen dürfen. Und für uns ist das Ungewöhnliche, dass du dich in jeden von uns geschenkt hast und jeder von uns ein Abbild deiner Herrlichkeit ist. So bitten wir dich, dass du unsere Herzen und unsere Augen unseres Herzens öffnest, damit wir dieser Herrlichkeit begegnen wollen und können, dass wir uns gegenseitig helfen, dass du offenbar wirst in unserem Leben, dass wir zu unserer eigentlichen Würde, zu der wir berufen sind, immer mehr uns entfalten können, dass du uns hilfst, dass aus diesem Samenkorn der Heiligkeit wirklich diese Frucht wird, die reif wird, die wir dir als Dankesgabe am Ende unseres Lebens geben dürfen. Herr, so bitten wir dich, lass uns das Kreuz auf uns nehmen und dir nachfolgen, damit wir den Weg der Auferstehung gehen können, den Weg des Lebens und der Freude, dass du uns diese Kraft der Freude ins Herz legst, sodass wir uns nicht fürchten brauchen wie die Jünger, dass wir uns nicht fürchten brauchen wie die Menschen, die keine Hoffnung haben, dass wir uns nicht fürchten brauchen vor dem Fremden, sondern dass wir aus der Kraft deiner Liebe herausleben können. Dazu segne und schütze, behüte und heile und heilige euch der allmächtige und gütige Gott durch die Macht des Vaters, die Liebe des Sohnes und durch die Kraft des Heiligen Geistes.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Pater Hubertus.
Gerne, Frau Mewes. Und herzliche Grüße an alle Zuhörer, besonders auch die Kranken zu Hause.
Danke. Ein Dankeschön an Sie alle, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann geht das am schnellsten, wenn Sie auf unsere Homepage klicken, www.horeb.org. Schneller geht es noch auf uns unter Podcast. Wenn Sie keinen Internetzugang haben, dann können Sie ab Montag wieder einen CD-Mitschnitt bestellen unter der Nummer 08328 921 120. Vielleicht möchten Sie diese Frage mit in den Tag heute nehmen. Was offenbart mir ganz persönlich der Herr?